Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Mehr Mut zum Unperfekten auch, mehr Mut zur Spontanität, mehr Mut zu diesen, zu dieser inneren Neugierde, die mich ja auch auf diesen Atlantik überhaupt geführt hat. Der auch mehr zu folgen und dieser Angststimme in mir vielleicht auch gar nicht mehr so viel Gehör zu schenken, die mich manchmal vielleicht davon abhält, das zu machen, was ich eigentlich als erwachsener Mensch, ohne die Biografie, die ich hatte, ohne Glaubenssätze, die als Kind vielleicht mal eine Rolle gespielt haben, dass ich ja das in Situationen ständig neu bewerten darf und dann halt gut wachsen kann in einem gesunden Maße auch.
Ja, es gibt viele Arten, Abenteuer zu erleben. Die einen suchen das Adrenalin in den Bergen, andere lieben die Einsamkeit in der Wildnis, wiederum andere zieht es auf die Ozeane, wo der Horizont niemals endet. Und manche Abenteuer entstehen nicht durch lange Planung, sondern einfach durch die Entscheidung, ins Ungewisse zu springen. Aber was, wenn du plötzlich die Chance bekommst, den Atlantik auf einem Segelschiff zu überqueren, ohne jegliche Segelerfahrung? Würdest du zusagen oder würdest du zögern? Mein heutiger Gast hat nicht lange überlegt. Jessica Benjacek hat genau dieses Abenteuer erlebt und segelte mit 46 anderen Frauen über den Atlantik. 24 Tage lang, ohne festen Boden unter den Füßen. Wie es sich anfühlt, auf offener See zu sein, was diese Reise mit ihr gemacht hat und welche magischen Momente sie erlebt hat, das hörst du gleich. Ich bin Sebastian Canaves und das ist Off the Path. Seit 2011 nehme ich dich mit meinem Reiseblog auf spannende Abenteuer und seit 2016 gibt es jede Woche eine neue Folge im Podcast voller inspirierender Geschichten, waghalsiger Reisen und echter Erlebnisse aus der Natur. Und nicht nur das. Seit ein paar Jahren sind wir auch Veranstalter für außergewöhnliche Abenteuerreisen. Wenn du Lust hast, mit uns Namibia, Botswana, Costa Rica oder Finnland zu entdecken, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Diese Woche sparst du 200 Euro auf deine Reise, wenn du dich mit dem Hinweis Podcast anmeldest. Aber Achtung, dieser Rabatt ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Alle Infos dazu findest du auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Heute geht es also hinaus auf den Atlantik. Das größte und unberechenbarste Gewässer unseres Planeten. Ein Ozean voller Geschichte, voller Mythen und voller Herausforderungen. Von den ersten Seefahrern bis zu modernen Abenteurern. Eine Überquerung bleibt eine der größten Herausforderungen, die du dir vorstellen kannst. Im Podcast tauchen wir tief ein in das Leben auf einem traditionellen Segelschiff. Wie ist es, Tag und Nacht auf dem Wasser zu verbringen, abgeschnitten von der Welt? Wie verändert eine solche Reise die eigene Sicht auf das Leben und was macht der offene Ozean mit einem Menschen? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Jessica Benjacek. Sie erzählt, warum sie diese Reise gewagt hat, welche Ängste sie überwinden musste und von den magischen Momenten, die sie für immer in Erinnerung behalten wird. Und wenn du nach der Folge noch tiefer in ihre Geschichte eintauchen möchtest, ihr Buch Freiheit, Wind und Mut ist in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss noch ein Riesen-Dankeschön an alle, die jede Woche dabei sind, Kommentare und Bewertungen hinterlassen und den Podcast weiterempfehlen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Also danke fürs Zuhören und fürs Teilen der Abenteuer. Hallo Jessie, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Wahrscheinlich hätten wir das Gespräch auch relativ live aufnehmen können und trennen, glaube ich, nur ein paar Kilometer. Du hast ein Buch geschrieben, Freiheit, Wind und Mut. Also für alle, die uns auf YouTube beobachten, zuschauen, die haben jetzt das Cover gesehen. Ein wahnsinnig starkes Buch über eure Atlantiküberquerung. 47 Frauen wart ihr. Jetzt kommt diese ganz fiese Frage, wie war's?
Dann antworte ich einfach mal ganz platt, es war lebensverändernd. Also diese Reise war für mich eine sehr besondere Reise, von Anfang an. Und es war auch eine Reise, wo ich gar nicht so richtig wusste, wie das ausgeht, ob ich dem gewachsen bin, ob mir das überhaupt Freude macht oder ob ich danach denke, ich will nie wieder auf ein Segelschiff. Aber es war einfach so eine Neugierde, die mich getrieben hat. Und für mich hat sich das voll gelohnt. Ja. Also,
wie lange wart ihr unterwegs?
Wir waren insgesamt 4 Wochen unterwegs auf hoher See. Also die reine Überfahrt dauerte 24 volle Tage.
Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Also ich glaube, dein Lebensweg hat dich ja so ein bisschen dahin geführt. Ne? Du hast ja viele Stopps in deinem Leben gehabt, die dich halt am Ende in den Journalismus geführt haben, dann wieder raus, dann wieder rein. Und diese Rolle als Journalistin hat dich am Ende über einen anderen Stopp auf dem gleichen Schiff dahin gebracht. Magst du uns das mal erklären?
Genau, ich habe mich selbstständig gemacht. Das war inmitten der Corona-Pandemie und habe mich dann, ja, ich glaube, das war die erste Woche, als ich so beim Finanzamt gemeldet hatte, ich bin jetzt hauptberuflich selbstständig, habe ich meine ehemalige Chefin kontaktiert und meinte, ja, ich bin für alle Geschichten zu haben, ich könnte mich nur kontaktieren. Und sie meinte dann, dass sie dann eine Segelreise hätte, nur mit Frauen. Und ob ich schon mal segeln war. Und dann meinte ich, nee, mit Segeln habe ich gar nichts am Hut, aber klingt ja spannend. Und dann meinte sie, okay, dann machen wir jetzt einfach den Dreh, dass du jetzt nicht Seglerin aufs Meer gehst und mal schaust, wie das ist. Und ich glaube, was mir oft hilft in neuen Situationen, ist, dass ich es schaffe, ganz offen da reinzugehen. Aber also ich bin auch komplett ehrlich zu mir selbst und ich kann sagen, dieses Segeln auf der Ostsee, diese 3 Tage, waren gleichermaßen schrecklich wie auch ermutigend und spannend irgendwie, weil es wie ein Brennglas auf alle meine Schwachpunkte wirkte. So der innere Perfektionismus, eine große Ungeduld, dass ich von mir erwarte, dieses Seevokabular und alle Segelbegriffe, mich da zurechtzufinden, alles schon zu verstehen, obwohl ich da ja überhaupt keine Ahnung von habe und das eine komplett andere Welt ist. Ich bin da nicht so gut mit klargekommen am Anfang, habe mich sehr unter Druck gesetzt und habe dann aber gemerkt, dass ich das viel schneller loslassen konnte als sonst im Alltag und dass das richtig was mit mir macht und dass ich so in meinem Tempo dann auf dem Schiff gewachsen bin und als ich dachte, ich bin angekommen, jetzt fühle ich mich hier wohl, dann war der Turn schon vorbei. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, wie wäre das, länger auf dem Schiff zu sein? Macht es mir dann plötzlich doch richtig viel Spaß und ich kann mich da richtig einfinden? Oder gibt es dann so ein paar Lektionen, die ich über mich lernen kann und dann ist es langweilig und berührt mich nicht? Und hat mich halt einfach nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich ein Dreivierteljahr später gehört, dass es eine Atlantiküberquerung nur mit Frauen geben soll, auf dem gleichen Schiff, mit der gleichen Kapitänin und ein paar anderen Crewmitgliedern von der Stammcrew, die ich schon auf dem Ostseeturn kennengelernt habe. Und dann dachte ich mir, da kann ich alle meine Fragen loswerden.
Du hast auch relativ schnell, du schreibst von dir, dass du eigentlich so große Entscheidungen mindestens eine Nacht überdenkst, am liebsten noch ein bisschen länger, also konsultierst dich auch mit deinem Mann und so. Diese Reise, die hast du im Affekt gebucht, hast gesagt, so, ich bin sofort dabei. Also es muss halt schon irgendwie was mit dir gemacht haben.
Ja, Auf jeden Fall. Also ich war auch sehr überrascht von mir selbst und ich habe das dann direkt schon eingetütet und für mich war ganz klar, da nichts kann da dran rütteln. Ich werde diese Reise machen. Und ich habe auch vorher, ich habe mich noch 3 Wochen vorher in Selbstisolation begeben, weil ich so Angst hatte, dass ich dann doch noch mal krank werde und diese Reise gar nicht antreten kann. Es war mir wirklich, wirklich wichtig, diese Reise zu machen. Aber du hast recht, ansonsten, selbst wenn ich mir etwas kaufe, was irgendwie 30 Euro kostet oder so, dann denke ich da schon noch mal eine Nacht drüber nach oder 2 Wochen oder so, ob diese Entscheidung wirklich steht. Und das war einfach richtig wie so ein innerer Drang. Ich muss das machen. Und als ich das dann meinem Mann erzählt habe, der dachte erst, ich mache irgendwelche Scherze oder ja, dass ich da vielleicht ja doch noch mal in einem halben Jahr dann von dieser Idee abkomme, weil es einfach eine Spur zu groß ist, dann direkt als zweite Segelerfahrung den Atlantik zu überqueren. Ja, und für mich war aber klar, ich mach das. Aber in dem Moment, wo er das dann akzeptiert hat, war für mich schon so, oh mein Gott, was habe ich mir jetzt eingebrockt? Was mache ich? Bin ich verrückt? Und dann, also der Respekt vor dieser Erfahrung, der schwang immer mit und auch Angst, je näher die Reise dann rückte.
Ja, viele, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, 47 Frauen verschiedenen Alters von 18 bis, Renteneintritt, mit verschiedenen Hintergründen, Lebenserfahrungen, Interessen, Meinungen. Und viele haben auch am Anfang, und das ist auch etwas, was wo ich, muss ich auch zugeben, sofort gedacht habe, boah, ey, das ist stark und das könnte auch anstrengend werden. Ist das etwas, woran du auch gedacht hast, dass das Thema, du hast geschrieben, Zickereien und solche Sachen, das hat dich so ein bisschen geärgert, dass man halt darüber spricht. Wie bist du damit umgegangen?
Ich würde sagen, ich habe trotzdem immer versucht, offen zu bleiben und bei mir zu bleiben, aber es hat schon was mit mir gemacht, dass irgendwie, ja, vor allem so Bekannte, also jetzt gar nicht mal so die engen Freunde oder nahen Familienmitglieder, sondern eher Bekannte oder dem man das so erzählt im Alltag mit, ja, ich bin dann im Januar nicht zu erreichen, aber ab Februar wieder und warum dann? Ja, okay, ich überquere den Atlantik, nur mit Frauen. Er kam halt oft, okay, das wird Zickenkrieg geben. Und ich habe mich dann eher gefragt, wie ist es halt in dieser großen Gruppe dann ein Teil davon zu sein und dass niemand die Chance hätte, die Reise vorzeitig abzubrechen oder sich das dann doch nochmal anders zu überlegen, während wir unterwegs sind. Das ist ja eine ganz andere, ja, ganz andere Grundlage quasi für so eine Gruppenreise. Und da hatte ich eher Angst vor. Oder dass es dann so mehrere gegen eine dann vielleicht geben könnte, solche Situationen. Oder ja, dass ich als Mensch, die sehr angepasst sonst ist, dann gar nicht mehr bei mir bin, gar keinen Kontakt mehr zu meinen Bedürfnissen habe, weil ich nur meine Antennen draußen habe und schaue, wie kann ich jetzt hier vielleicht irgendwie auch Harmonie stiften oder so. Das waren eher die Gedanken, die ich hatte. Und dass ich eigentlich sehr gut darin bin, allein zu sein und das auch brauche, um Kraft zu tanken, gerade wenn ich in Gruppen mit vielen Menschen zu tun habe, um mich einmal zu resetten, um wieder irgendwie mich selbst zu spüren. Und da hatte ich eher Angst vor, dass mir das dann auf die Füße fällt und dass ich dann irgendwann voll von Eindrücken und Emotionen bin und gar nicht weiß, wohin damit.
Das verstehe ich. Ich bin ja auch neben Podcaster und Reiseblogger und so bin ich ja auch Reiseveranstalter. Ich organisiere Gruppenreisen in Namibia, Botswana, Finnland, in anderen Ländern, Costa Rica. Und tatsächlich sind die meisten meiner Teilnehmer Frauen und ich liebe es, mit Frauen unterwegs zu sein. Frauen, also Männer brauchen keine Gruppenreisen, die können alles alleine machen. Ich hätte eher Angst mit einer Gruppe mit ganz vielen Männern. Aber ich glaube, wovor ich am meisten Angst hätte, also meine längste Reise sind 14 Tage. Und dann, da kann es schon mal manchmal sowas wie eine Art Lagerkoller geben. Bei so einer langen Zeit, einer Atlantiküberquerung, wo man sich wirklich gar nicht aus dem Weg gehen kann. Das Schiff ist dein Zuhause und jeder Konflikt muss ausgesprochen und ausgetragen werden und halt irgendwie wieder beseitigt werden. Das wäre eigentlich, der Zeitfaktor für mich die größte Angst gewesen, statt das Geschlecht.
Wo So ist es, so ist es. Und ich glaube auch, es kommt sehr auf die Individuen drauf an und welche Erwartungshaltung man hat, wie man selbst mit Konflikten umgeht. Und was ich gerade ganz spannend fand, ist, dass du meintest, Männergruppenreisen, die brauchen das nicht, die können alles irgendwie selbst. Und ich glaube, bei uns war es total spannend, dass wir halt sehr viele Frauen.
Das ist nicht meine Meinung, nicht meine Meinung, sondern das ist oft, also nicht, dass ich denke, dass Männer das alles können, sondern oftmals denken Männer, dass sie alles können und sowas nicht brauchen. Das ist so viele, nicht alle.
So innere Haltung meintest du, ne? Genau. Ja, oder vielleicht auch das, was einem so aus der Gesellschaft gespiegelt wird oder auch Erwartungshaltung. Ich glaube, das spielt ganz viel mit rein. Aber was ich in Bezug auf diese Reise sehr spannend fand und dass wir alle nur Frauen waren, dass ich sehr schnell gemerkt habe, diese Frauen, das sind alles so Macherinnen und das sind Frauen, die haben einen Fulltime-Job, haben noch irgendwie 4 Kinder, 6 Kinder, haben dann noch Ehrenämter, haben noch Hobbys, die sie mit Leidenschaft ausleben. Und das sind Frauen, die tragen ganz, ganz viel Verantwortung. Und viele waren auch dabei, die gesagt haben, das ist das erste Mal in ihrem Leben, dass die sich länger als 2 Wochen Urlaub gönnen oder mal eine Reise nur für sich machen, weil es ihr Traum war. Und ich glaube, was vielen von uns gut getan hat, war dieses Gefühl, sonst bin ich für alles immer verantwortlich. Und hier in dieser Gruppe, wir hatten ja 3 verschiedene Wachgruppen, die sich abgewechselt haben. Da kann man eben auch schlafen und das Schiff segelt weiter. Also das war, diese Reise an sich hatte so ganz viel Symbolisches in sich und was, glaube ich, auf tiefer Ebene sehr viel bewegt hat und gerade auf dieses Verantwortung mal abgeben und dass hier zwar schon auf der einen Seite alles können mussten auf diesem Schiff, aber dabei halt eben auch gut auf uns achten sollten.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Ist halt eben auch so dieses, man hat, also du hast es gerade sehr gut beschrieben, man hat die individuelle Verantwortung, aber wenn man als Glied der Kette wegfällt, gibt es noch genug Glieder, die halt die Verantwortung weitertragen und es ist jetzt nicht dramatisch. Man kann sich halt eben trotzdem noch auf den Rest verlassen und das Schiff, wie du so halt sagst, segelt halt eben weiter, auch wenn man halt als einzelne Person halt eben wegfällt. Und das ist vielleicht so ein, das ist zwar Druck auf der einen Seite, aber halt eben ein bisschen anderer.
Genau, und was ich auch am Segeln auf so einem traditionellen Segelschiff sehr spannend finde, ist auch dieser Aspekt, dass ich sonst im Leben von mir erwarte, Dinge von alleine zu sehen, allein dann schon mal anzupacken. Also halt schon mal irgendwie, soll ich warten, bis das Problem da ist? Ich kann ja auch proaktiv gegensteuern und vielleicht dann auch mit der Empathie schauen, so wie kann man da möglichst irgendwie einen harmonischen Weg finden. Und diese Eigenverantwortung und diese Mentalität, Dinge von alleine sehen zu wollen, ist auf einem traditionellen Segelschiff die allerschlechteste Idee, die man haben kann. Weil da geht es eben schon, also alles, was wir machen, hat ja einen Effekt und das muss eben halt auch gesteuert werden. Und da gibt es dann diese Bordhierarchie und die hilft dann auch nochmal so einen Schritt zurückzutreten und vielleicht in Situationen, wo halt auch mal Stress ist, so ein bisschen anders aus sich zu schauen.
Ja, du hast gerade gesagt, dass auch so dieses, dass du jemand bist, der halt eben auch so vieles an sich heranzieht, dass du die Arbeit siehst, bevor sie eigentlich entsteht und auch so harmoniebedürftig bist du auch sehr. Wie
vielleicht jetzt nicht mehr ganz so doll nach
das. Das ist die Frage, was hat die Reise zu dem Zeitpunkt mit dir gemacht? Aber wie bist du? Also als du an Bord gegangen bist, wie bist du damit umgegangen, wenn bei so vielen Frauen und so vielen, oder nicht nur Frauen, sondern bei so vielen Menschen so viele Meinungen halt eben auch waren? Und ich meine, natürlich kann bei so einer langen Reise nicht immer alles 100% sein und nicht alle happy sein. Wie war das für dich, dich von der Situation vielleicht auch zu lösen? Konntest du dich lösen?
Ich konnte mich definitiv lösen. Und was ich kurz auch dazu sagen wollte, ist, dass die erfahrenen Seglerinnen unter uns, die schon längere Turns mitgemacht haben, jetzt nicht speziell auf diesen Verein bezogen, sondern prinzipiell, und das hast du ja auch schon gesagt, es gibt meistens so einen Lagerkoller. Und das ist doch überhaupt nichts Komisches oder Unübliches, sondern es ist einfach so. Und wir hatten das halt Überhaupt nicht. Und ich glaube, was mir in dem Fall geholfen hat, war, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass alle jetzt nach bestem Gewissen handeln und wissen auch und dass niemand anderen jetzt was Böses möchte, sondern einfach schon mal davon auszugehen, dass alle das so machen, wie sie es gerade können. Und unsere Kapitänin, eine für mich sehr inspirierende Frau, und ich finde sie sehr, sehr stark und auch in ihrer Ausdrucksweise, und sie hatte schon immer mal wieder Appelle an uns, und einer davon, der immer wieder aufgetaucht ist, war, dass wir immer gerade heraus sagen sollen, wenn etwas ist, dass wir aufgefordert wurden, die Dinge wirklich anzusprechen, dass sie gesagt hat, niemand kann in euren Kopf hineinschauen, und wenn ihr Hilfe braucht, dann soll ich auch geholfen werden, aber ihr müsst halt dann das auch äußern. Und das hat mir dann total geholfen, die Verantwortung jetzt gar nicht so bei mir zu sehen, sondern mir bewusst zu machen, wie es ja so auch im Leben ist, dass die Verantwortung sich halt aufteilt und dass jeder auch für sich verantwortlich ist.
Hm. Du hast gerade ganz kurz, hast du den Verein mal angesprochen. Ein Verein kümmert sich um die Roald Amundsen, so heißt das Schiff, mit dem du unterwegs gewesen bist. Wie wird das organisiert? Wie wird sowas regelmäßig gemacht? War das eine einmalige Sache?
Es gibt immer mal wieder Seefrauenturns. Es gab letztes Jahr auch einen Queerenturn. Und sagen wir so, der Verein segelt eigentlich mit gemischten Turns. Es gibt dann aber so ein, zwei besondere Turns pro Jahr. Und oft ist es dann Segeln auf der Ostsee. Oder halt auch mal so eine Atlantiküberquerung. Das war ja für den Verein das erste Mal und für den auch etwas ganz Besonderes. Und soweit ich das mitbekommen habe, wünschen die sich auch, dass auf solchen Vereinen Frauen sich gegenseitig ermutigen und stärken und dann auch Räume im Schiff, die sonst vielleicht eher männlich konnotiert sind, wie der Maschinenraum oder so die handwerklichen Arbeiten an Deck und so, dass Frauen sich da automatisch eingeladen fühlen. Und dann vielleicht auch dort, wenn sie Begeisterung entwickeln während der Reise, dann halt auch ja einen Ort hätten im Verein, wo sie sich dann weiterbilden können auf dem Bereich oder einbringen können nach ihren Interessen.
Du hast gerade auch die Kapitänin angesprochen, Conny heißt sie. Das war das allererste Mal, dass sie diese Atlantiküberquerung auf diesem Schiff gemacht hat. Für diesen Verein war es das allererste Mal und für sie ein großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich glaube,
also den Atlantik hat sie schon mal überquert, aber nicht nur mit Frauen. Und genau, das war ein sehr, sehr großer Traum.
Du hast gerade die Kapitänin auch angesprochen. Conny heißt sie. Und dieser Verein hat jetzt zum allerersten Mal mit dieser Roald Amundsen, dem Schiff, diese Atlantiküberquerung mit Frauen, nur Frauen, organisiert. Und für sie war das ein großer Traum, den sie schon immer mal machen wollte. Sie war aber selber nicht ganz davon überzeugt, dass es so friedlich werden würde, wie es tatsächlich am Ende war. Ne? Also sie war schon so ein bisschen skeptisch vor diesem Lagerkoller, den wir ja vorhin auch mal angesprochen haben. Wie war das?
Also ich fand das irgendwie sehr amüsant, weil wir, das war so eine Stimmung, als würden wir wetten. Und ich hatte irgendwie gleich so von Anfang an das Gefühl, oder auch unser Silvester, was uns so als Gruppe sehr zusammengeschweißt hat, dass wir dort einfach eine sehr, dass wir das schaffen, dass wir weiterhin irgendwie mit Konflikten offen umgehen und sie dann gar nicht so groß werden. Und sie war so, ja, warten wir mal ab. Und ja, eigentlich werden immer die Kammern irgendwann durchgetauscht, weil alle sich auf die Nerven gehen und da Menschen schnarchen. Es war dann am Ende so, dass auch Menschen ihre Kojen getauscht haben aufgrund von Schnarchproblemen. Aber das war jetzt auch einfach nur aus diesen Gründen und nicht, weil es so einen richtig großen Zoff gab. Und also es war jetzt auch nicht so, dass alle zu allerbesten Freundinnen wurden. Und es gab auch Konflikte unter Frauen auch. Aber das war dann so, dass die das unter sich gekehrt haben und dass es sich nicht weiter ausgebreitet hat. Und dass man dann geschaut hat, wie können die sich dann trotzdem aus dem Weg gehen, andere Wachen zum Beispiel.
Ja, genau. Aber wie groß ist das Schiff gewesen?
Ja, ungefähr 50 Meter lang, 7 Meter breit. Also pro Deck so 350 Quadratmeter, aber ja. Also
ist auf 6 Wochen nicht viel.
Nee, ist nicht viel. Und wir konnten auch nicht alle an einem Ort, an der Messe dann unten essen, sondern das mussten wir dann in zwei Schichten aufteilen. Und also es war jetzt selten so, außer bei einem All Hands oder am Deck, dass wir alle an einem Ort sein konnten. Aber wir haben ja auch immer mal wieder, trotz Monotonie und dass ja 24 Tage eigentlich sich sehr gleich angefühlt haben und wir keinen äußeren Sixpunkt irgendwie hatten, hatten wir dann so Meilensteine für uns und haben die dann sehr zelebriert in der Gruppe und alle Waffen haben sich dann immer was ausgedacht und wir hatten auch eine Zeremonienmeisterin, das war dann Anke, die Leitung meiner Wache zum Beispiel. Und genau, also wir haben, glaube ich, eher immer versucht, so das Beste draus zu machen. Aber es gab auch Orte an Deck, wo man mal alleine sein konnte. Das war dann zum Beispiel, indem man auf die Spitze des Klüverbaums geklettert ist. Da konnte man eher alleine oder zu zweit stehen und einfach mal aufs Meer schauen oder hoch auf die Plattform. Das haben auch viele gemacht. Weil da war man so aus diesem Sichtfeld raus und es hat sich wirklich angefühlt, als wäre man einmal kurz für sich und könnte das für sich einmal sacken lassen, was hier eigentlich gerade alles so passiert. Und ich habe es sehr geliebt, am Aufguck zu stehen, also am Schanzkleid des Schiffes und nach Schiffen Ausschau zu halten, nach Treibgut, Wetterveränderungen. Also Schiffe haben wir ja zwischendurch auch fast zwei Wochen dann nicht gesehen. Aber man schaut einfach aufs Meer, ist dabei konzentriert und die Gedanken, die fließen einfach. Und das war dann auch etwas, wo ich halt trotz Trubel und dass man nie allein sein konnte, dann auch für mich austanken konnte. Und das war auch spannend zu sehen, dass da so eine Stunde zwischendurch ausreißt, um mich halt für diesen ganzen Tag dann zu resetten.
Diese Monotonie, die du gerade angesprochen hast, ich glaube recht am Anfang, ihr habt da mal irgendwie so ein Webinar oder so ein Online-Meeting gemacht, wo ihr euch alle mal so kennengelernt habt, ein bisschen. Und da hatte jemand gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, ist es eine Diana gewesen, wie viele Bücher ihr mitnehmen würdet und sie würde ja so viel lesen wollen. Und am Ende wart ihr alle sehr überrascht, wie wenig Zeit man tatsächlich zum Lesen gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage beantwortet worden ist im Buch, wie viele sie wirklich gelesen hat. Ich glaube nicht, ich habe es nicht gesehen zumindest. Aber es ist halt schon so, dass man halt wirklich 24 Tage richtig busy ist und die Tage sehr gut strukturiert gewesen sind, ne?
Ja, also wer sich einen Erholungsurlaub wünscht, der, also wo man sich körperlich total erholt oder einfach wirklich mal Langeweile hat zwischendurch oder einfach dieses Nichtstun genießen will, ist da falsch aufgehoben. Aber dennoch würde ich sagen, dass es ein Urlaub ist, aus dem man erholt rausgeht auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, das kenne ich zu gut. Ich glaube, es gibt es ich unterscheide immer zwischen Urlaub und Reisen. Ich würde das halt eher als eine Reise bezeichnen, was ihr da gehabt habt. Aber nichtsdestotrotz, obwohl du die ganze Zeit so hands-on bist und so die ganze Zeit so unter Strom stehst und auch so viel lernst, also das dem Fachjargon, den hast du ja wirklich super drauf mittlerweile, wie man hört, ist es trotzdem auf eine ganz andere Art und Weise eine Entspannung, die man sehr, sehr schwer erklären kann, bis man es selber erlebt hat, dass eine so, in Anführungsstrichen, anstrengende Reise gleichzeitig eine Entspannung sein kann.
Ja, ich glaube, für mich hatte das auch viel mit dieser Distanz vom Alltag zu tun, die nicht hätte größer sein können in dem Moment. Ich weiß dann nicht, kannst du vielleicht auch mal beantworten, wie lange du auf Reisen mal so keinen Kontakt mehr zur Zivilisation hattest. Weil wir hatten ja vorher sie keinen Handyempfang, keinen Internetempfang. Natürlich gibt es so etwas wie Satellitentelefone, hatten wir ja auch. Aber das ist halt eben nicht dafür da, um mit der Welt so zu kommunizieren, wie wir es ja einfach seit Jahrzehnten gewohnt sind.
Ja, nee, also ich bin, meistens bin ich wirklich nur, so gesehen nur ein paar Tage irgendwie wirklich abgelegen. Internet hat man immer mal wieder, um mal eben kurz einen Call oder eine E-Mail zu checken oder halt etwas, was halt einen immer wieder in den Alltag zurückzieht, ne? Und total. Ich glaube, so lange, wie ihr da unterwegs wart, war ich vielleicht noch nie, ich weiß es nicht, ich müsste lügen, ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja, also ich würde sagen, dieser Effekt hat sich für mich aber schon seit Tag 1 so angefühlt. Ich glaube, weil ich eben auch wusste, dass es jetzt einfach eine Weile dauert, bis wir wieder Internet haben werden. Und ich habe es auch überhaupt nicht vermisst.
Ja, man kann sich halt einfach komplett auf das Wesentliche konzentrieren. Wie war, also wir haben ja schon, wir sprechen jetzt schon seit, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten und sind eigentlich ziemlich direkt eingestiegen in die Mitte der Reise. Dabei hat sie ja gar nicht so gut für dich angefangen, ne?
Unerwarteterweise. Also ich hatte ja nicht viele Erwartungen in Bezug auf die Reise. Es war eher wie eine große Blackbox, wo ich gar keine Bilder im Kopf hatte. Und es hat mich super beängstigt, dass ich mir nichts vorstellen konnte, wie das wohl wird. Aber ich hatte die innere Überzeugung ganz, ganz fest, dass ich nicht seekrank werde. Weil ich dachte so, wenn ich mal auf einer Fähre unterwegs bin oder einfach mal so auf dem Wasser und es wackelt, so, macht mir alles nichts aus. Es war dann aber anders, weil wir kurz vor unserer, kurz bevor wir dann die Leinen losgemacht hatten, hatten wir noch einen großen Sturm und der Wellengang war dementsprechend auch auf dem Atlantik noch etwas höher als sonst vielleicht. Und dementsprechend war der Übergang von Hafenbecken zum offenen Meer, das war wie so ein heftiger Schlag in die Magenkuhle. Und ich habe lange noch versucht, daran festzuhalten, dass das jetzt einfach nur ganz kurz ist und sich gleich wieder legt. War dann aber, glaube ich, trotzdem für ja so 20 Stunden bestimmt außer Gefecht gesetzt. Und also das habe ich mir im Leben nicht vorgestellt, wie schlimm so eine Seekrankheit.
Also du warst 20 Stunden komplett ausgenockt, konntest nichts zu dir nehmen.
Konnte nicht mal sprechen.
Ja, aber es hat sich halt auch noch ein paar Tage noch so gehalten, ne?
Es ist besser geworden. Ja, also ist auch einer der schönsten Momente tatsächlich der Reise gewesen, dass ich dann wir sind losgedügelt und ab irgendeinem Punkt hat eine Mitseglerin mich überzeugt, so, hey, du musst dich jetzt in die Koje legen und schlaf dich aus, erhol dich und wenn du liegst, dann geht's dir besser. Es gibt irgendwie auch keinen Beweis dafür, dass es wirklich hilft, aber mir hat's geholfen, mich hinzulegen. Und immer wenn ich mich aufgerichtet habe, ist es wieder schlimmer geworden. Am nächsten Morgen ist dann eine andere Mitseglerin zu mir und meinte so, jetzt musst du aber mal in die frische Luft. Und ich sagte, ja, hast ja recht, kann ich jetzt vielleicht ja mal probieren, ob es jetzt nach dieser Nacht einfach besser geworden ist. Und das war es eben nicht. Und das war der erste Morgen und direkt nach dem Sonnenaufgang. Und die Stimmung war so friedlich und wunderschön und einfach dieses warme Licht des Sonnenaufgangs und alle haben das so genossen in meinen Augen und ich musste dann wieder sofort mich übergeben und ich habe mich so geschämt in dem Moment. Das war so unangenehm und ich dachte, ich störe einfach nur gerade diese Stille und ich versau das gerade diesen Moment für die anderen. Also so überhaupt nicht bei mir gewesen, sondern bei den anderen und dann kam irgendwie hoch so, jetzt bin ich enttäuscht von mir, dass ich heulen muss und mein Magen tut auch so weh und ich habe mich so elendig gefühlt. Und dann plötzlich tauchen Delfine auf. Erst einer, dann irgendwie, ich glaube, 5 oder es waren 7, ich weiß nicht, es waren richtig viele und die haben dann so die Wellen umspielt und sind dann von einer Seite auf die andere Seite so ums Schiff herum. Und war so ein richtig magischer Moment und der hat irgendwie ganz viel in mir ausgelöst und meine Mitseglerin, die haben diesen Moment auch total schön aufgefangen und meinten dann so, du hast die Delfine angelockt und haben mir Handküsse geschickt und so. Und das war irgendwie so ein ganz kitziger, süßer Moment. Ob ich sie angelockt habe und was der Grund war, ist natürlich vielleicht die Laute oder so, kann man natürlich sehr viel hineininterpretieren. Aber das hat mir irgendwie so viel Akzeptanz gegeben in dieser Situation. So viel diese Menschlichkeit gerade, die ich zeige, so dieses auf diese Schwäche. Vielleicht auch so in so einem sehr intimen, schambehafteten Moment für mich, kann sich eben auch ganz schnell in was ganz Wunderbares verwandeln. Und diese Tiere zu beobachten und mir selbst dann in dem Moment so wohlwollend zu begegnen, das hat einfach sehr viel verändert, dass ich dann einfach die Seekrankheit akzeptieren konnte. Und dann habe ich auch gar nicht mal so groß darunter gelitten, sondern wenn es mir da schlägt, dann bin ich halt zur Reling gegangen oder bin ja runtergegangen unter Deck und dann war das halt einfach so.
Ja, ja. Aber zuerst hast du geweint vor Übelkeit und dann hast du geweint vor Freude. Und das ist halt eben auch so schön, wie oft die Realität so krass sich verändern kann von einer Sekunde auf die andere. Oder wie halt Freude und Trauer schwimmend irgendwie übergehen. Aber du scheinst ja doch ein kleines Händchen gehabt zu haben für Meeressäuger. Denn später in der Reise ist ja nicht aufgrund von mir schlecht, aber auf einer anderer Grund war, wo du dann einen Wal quasi auch angezogen hast. Du hast quasi in dem einen Moment wieder geweint und dann hast du einen Zwergwal, glaube ich, war das? Was war da?
Genau. Ja, das war der zweite und also es gab ja zwei Tiefpunkte für mich auf dieser Reise. Das eine war ja das, die Seekrankheit und das war der andere Tiefpunkt. Da hätte ich mich am liebsten nach Hause gebeamt. Wir hatten aufgrund von starkem Wellengang hatten wir einen kleinen medizinischen Vorfall und es ist letztendlich alles gut ausgegangen. Aber es klang sehr dramatisch, weil in der Küche einfach Alphysivell gekommen ist und die Situation dann passiert ist. Es war einfach wirklich laut, irgendwie alles aus der Küche so gefühlt aus den Regalen rausgescheppert, die ja ansonsten eher zu sind und die müssten ja von der Welle dann quasi aufgerissen worden sein. Und das klang so mega dramatisch und dann wussten wir, ich glaube, so 1,5, 2 Stunden nicht, was ist jetzt Sache, wie geht's der Person? Und da hat mich irgendwie, weil es dann auch dunkel war und in der Nachtwache, hat mich das mehr beschäftigt, als ich es vielleicht dachte. Und dann habe ich in dieser Nacht, bin ich schlafgewandelt. Und das ist für mich einfach mal der allergrößte Kontrollverlust, den ich mir vorstellen konnte. Weil ich habe vorher gemerkt, okay, ich habe immer mehr blaue Flecke, ich rutsche hier auch aus auf Deck, wenn es mal nass ist und eine Welle quasi so Gischt über das Schanzkleid gespritzt ist und es hier nass ist auf dem Holzdeck. Und hat dann mit einer Drahtbürste mir die Schuhe angeraut und so. Habe irgendwie versucht, so was kann ich machen, wie kann ich noch auf mich achten? Und ich habe mich irgendwie in dem Moment von meinem Unterbewusstsein auch so hintergangen gefühlt, dass ich da jetzt schlafwandle. Und hatte dann einfach richtig Angst. So, was ist, wenn jetzt noch was Krasseres passiert? Was ist, wenn ich da über Bord gehen würde, wenn ich nochmal schlafwandle? Und Hilfe kommt eben nicht so einfach. Und wir sind halt so weit draußen, es war fast so Mitte der Reise. Und wir waren da an einem Point of No Return. Also es hätte Tage gedauert, das nächste Festland zu erreichen. Stunden bis Tage auch, bis uns vielleicht so ein Militärschiff erreicht, die einfach mehr Power dann auch haben, wenn sie unter Motor fahren, als wir das schaffen könnten, so gegen die Passatwinde, gegen die Wellen anzuschwimmen. Und das hat ganz, ganz viel Angst in mir ausgelöst. Und auch in dem Moment, wo ich irgendwie dachte, was kann ich tun, dass es mir besser geht, schreien die Frauen, die Mitseglerinnen, die auch an Deck waren, plötzlich mal ans Steuerbord. Und dann sind die Mitseglerinnen, der ich mich anvertraut habe, und ich, wir sind dann zum Schanzkleid und haben diesen Wal direkt auch gesehen. Und das war so wunderschön auch in diesem Moment. Auch wieder dieser gespülte Umschwung. Und dass ich dann einfach dachte, ja, ich bin genau hier gerade richtig und also am richtigen Ort zur richtigen Zeit und gut, dass ich mich nicht nach Hause beamen kann und das irgendwie gemacht hätte, wenn ich diese Gelegenheit gehabt hätte, sondern dass ich jetzt hier bin und das genießen kann. Und auch wieder so dieser Zusammenhalt von uns Frauen und dieses, dass wir solche Momente dann auch gemeinsam erlebt haben und nie alleine durch auch schwierige Phasen durch mussten. Und dann im Nachhinein auch gemeinsam überlegt haben, was können wir tun, damit Schlafwandeln kein Risiko ist.
Ja, ihr habt dann quasi verschiedene Schutzmechanismen quasi eingeführt, die das, weil es natürlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt eben, weil du halt eben schlafwandelst und man merkt ja oft einer Person auch gar nicht an, ob sie schlafwandelt, wenn du da irgendwie.
Ich habe auch gesprochen anscheinend sogar.
Ja, und wenn du dann halt irgendwie auf Deck gehst und dann kann es natürlich passieren, dass du da runterfällst, ne? Das wäre ja das aller Schlimmste.
Unwahrscheinlich trotzdem, aber es ist sehr unwahrscheinlich und das war uns auch allen irgendwie klar, dass es vermutlich auch nicht nochmal vorkommt. Aber da war dann trotzdem so lieber Vorsicht, als dann, ne, es vielleicht diese Mechanismen doch gebraucht zu haben, so. Ich hatte dann habe ich irgendwie hier in der Nähe liegen, weil ich das noch von meiner Lesung letztens gemacht habe. Das ist mein Fußkettchen, was mir dann zum Beispiel gebaut wurde. Also gut, es sehen jetzt nur die Folge auf YouTube anschauen. Aber für alle, die es uns vielleicht hören, kann ich noch mal klingeln hier. mein Fußkettchen aus und der Legscheiben und Muttern, was mir Anna Bootsfrau gebastelt hat.
Das hast du, damit du halt eben im Bett quasi bleibst, ne? Damit es nicht so leicht ist, aus dem Bett zu steigen.
Ja, und wenn ich damit rumlaufen sollte und mich jemand damit sieht, wie ich damit rumlaufe, dann kann den Personen klar sein, dass ich schlafwandle, weil ich geschworen habe, dass ich es immer abnehme, wenn ich wach aus meiner Koje steige.
Super clever. Ich glaube, die Dame, das ist Doris, heißt sie, da ist eine Tür durch die Welle irgendwie krass zugeknallt und ihre Hand war dazwischen und ich glaube, ihr Daumen ist irgendwie halb ab gewesen. Wie war das?
Ja, also letztendlich war die Verletzung jetzt retrospektiv gar nicht so schlimm. Also so, der Daumen sieht aus wie vorher jetzt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als der Unfall passiert ist, gab es dann natürlich auch Menschen, die hochgegangen sind, die das dann gesehen haben. Und dann hieß es erst, okay, ein Teil vom Daumen fehlt, der ganze Daumen fehlt, oder mehrere Finger, bis die ganze Hand ist es ab. Haben wir dann alle möglichen Sachen gehört. Genau, und es hatte ein Stück vom Daumen gefehlt und der Nagel ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das sind natürlich auch Dinge, die ja nicht so lustig sind, wenn so etwas auf einer Reise passiert. Aber wir wussten auch so, wir kommen bald an und es konnte medizinisch super versorgt werden mit der Bordapotheke.
Ja, der große Vorteil ist, dass die Reise nicht abgebrochen werden musste, dass ihr nicht irgendwie zurück mit Motor auf die Kapverden oder so. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste.
Ja, und sie hat das auch ganz gut weggesteckt, zum Glück. Das ist ja auch ein großer Faktor darum gewesen, dass es der betreffenden Person
für sie ist das dann tatsächlich Urlaub geworden dann.
Nee, sie hat trotzdem alles mitgemacht, was sie dann machen konnte. Ja, doch.
Okay, sehr schön.
Doch, das hat sie sich nicht nehmen lassen. Da hat sie sich nicht unterkriegen lassen. Das hat sie dann trotzdem gemacht. Manchmal haben wir als Gruppe sie dann so ein bisschen mal gebremst. Aber sie hat auch das, also ich glaube, es war für alle gut, so wie es dann war letztendlich.
Ja. Für mich spielt beim Reisen Essen eine sehr, sehr große Rolle, weil manchmal ist, wenn sehr monoton zum Beispiel auch ist, ist Essen oftmals das einzige Highlight am Tag, worauf man sich halt irgendwie freut. Es ist Abwechslung, es ist immer was anderes. Auf so einem Schiff, bei so vielen Personen, auf so wenig Raum, ist das vermutlich auch so gewesen. Und es gibt ein Kapitel in deinem Buch, das nennt sich Tomatengate. Kannst du uns mehr über Tomatengate erzählen?
Es ist tatsächlich ein Kapitel, was mir sehr unangenehm war beim Schreiben, wo ich sehr mit mir gehadert habe, bringe ich das da rein oder nicht, weil ich mir so wie eine Mäkeltante vorkomme, dass ich jetzt einer Tomate unter Essenssituation ein ganzes Kapitel widme. Aber es war tatsächlich so, die Grundbedürfnisse essen, das spielte eine riesengroße Rolle. Und ich bin Veganerin.
Genau, ich würde nämlich auch sagen, dass die Tomate vielleicht der ausschlaggebende Punkt war, aber es geht halt viel mehr als nur um eine Tomate.
Genau, es geht viel mehr, um viel, viel mehr. Und ich bin Veganerin und es war vorher, hatten wir abgesprochen, dass ich vegan bin, ob es für mich möglich ist, dass ich dort auch genug zu essen finde. Dann haben wir ein paar Sachen durchgesprochen und das hatte auch eigentlich alles relativ gut funktioniert. Am Anfang war es dann aber ein bisschen ruckelig, weil dann manchmal ich vergessen wurde oder ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt wirklich nur Beilagen und ich werde gar nicht satt. Mir fehlen hier total die Kohlenhydrate, mir fehlen die Eiweiße. Und ich habe mich so ein bisschen gefangen in dieser Situation gefühlt, weil ich, ja, vielleicht irgendwie aufgrund meiner Biografie vielleicht auch, immer das Gefühl hatte, so, okay, das ist etwas, wo ich irgendwie negativ auffalle, wo ich mir eine extra Wurst rausnehme oder vielleicht so tue ich, als wäre ich etwas, so, ich brauche meine vegane extra Wurst oder so. Und das ist etwas, was eigentlich meinem Charakter widerstrebt, aber ich bin einfach schon Ewigkeiten vegan und ich möchte auch nicht aufgrund einer Extremsituation dann plötzlich vegetarisch essen oder Fleisch essen. Und hatte dann halt wieder Struggle und Dann hatte ich zum Beispiel zum Abendessen, habe ich nur eine Tomate bekommen. Und so eine große, fleischige Tomate mit so einer eingedrückten Stelle. Und da sollte ich darauf aufpassen, wie so ein Fatz. Und ich war dann irgendwie schon total traurig, weil ich wirklich Hunger hatte. Bin dann runtergegangen in die Messe. Dachte so, okay, ich bin so bestürzt gerade, dass ich jetzt echt nur eine Tomate in die Hand gedrückt bekommen habe zum Abendessen. Weil es uns halt Wurstkarten gab. Es gab halt so ein Buffet, aber da wurde der Käse schon reingemischt und ich konnte das halt auch nicht dann gut separieren, dass ich dann was Veganes dann hatte. Und dann hatte ich halt nur diese Tomate und genau. Dann habe ich die aufgeschnitten und als ich Salz geholt habe, habe ich dann beim Zurückgehen gesehen, wie so die Tomatenscheiben auf einem buttrigen Messer zu anderen Tellern wandern und mir die Tomatenscheiben vom Teller geklaut wurden dann in der Situation. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, am meisten, da habe ich auch geheult. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch wieder irgendwelche Meeresbewohner aufgetaucht sind in dem Moment. Es war ja schon Abend. Aber ja, es war für mich irgendwie sehr viel Selbstkritik auch in dem Moment, warum ich jetzt wegen der Tomate heule. Und ich habe dann für mich erkannt, auch aus Gesprächen mit anderen Mitseglerinnen, dass ich da einfach auch offen kommunizieren muss, was ich brauche. Und habe mich dann auch getraut und es war dann auch gar kein Problem. Und dann habe ich mit anderen Mitseglerinnen gemeinsam, haben wir vegane Aufstriche gemacht und ich habe Hummus bekommen. Und dann war das alles irgendwie viel leichter und ich habe es ausgesprochen und konnte auch, glaube ich, irgendwie ja dieses Thema für mich auch vielleicht so ein bisschen heilen und da einfach drüber hinwegsehen und da auch mehr zu mir stehen und dass es einfach so ist, wie es ist. Aber genau, dass nicht andere Leute dafür verantwortlich sind, sondern man selbst halt, wie man mit solchen Situationen dann auch damit umgeht.
Ich habe also für mich dieses Kapitel, habe ich, also das ist das, was ich mitgenommen habe, ist, dass man, wenn man nicht miteinander kommuniziert, also viele denken sich immer nur ihren Teil und kommunizieren ihn nach außen. Also die andere Seite war, dass eure Köchin ja das schon sehr klar auf dem Schirm gehabt hat, dass du vegan bist. Sie versucht hat, Hummus zu machen, das aber so furchtbitterlich geschmeckt hat, dass sie sich das gar nicht getraut hat, dir anzubieten.
Genau, und sie hat das mehrmals zu Hause gemacht. Ihre Tochter war auch da und hatte das dann erzählt, wie viel Mühe sie sich vorher gegeben hat. Genau.
Ja, ja, und dass es halt eben nichts Persönliches ist, sondern einfach in dem ganzen Großen und Ganzen dann vielleicht irgendwie immer mal wieder untergegangen ist. Dann hat sie halt einmal vielleicht vergessen, die Hafermilch statt die Kuhmilch zu nehmen für ein Rezept. Und dass man einfach offen miteinander sprechen muss, weil man oft ja gar nicht bewusst ist, vor allem bei so vielen Leuten, was man da jetzt gerade macht. Und man kann ja, also sie gehen alle auf das Individuum ein, also auf die einzelne Person und auf die einzelnen Bedürfnisse, genau. Haben aber immer halt hauptsächlich die ganze Gruppe im Blick. Und da, ja, das ist das, was ich mitgenommen habe, dass halt eben nicht nur um dich und die Tomate und so weiter geht, sondern dass man halt schon das versucht hat, aber halt einfach vielleicht, obwohl man miteinander gesprochen hat, oder obwohl man viel gesagt hat, nichts kommuniziert hat. Oder weißt du, was ich meine?
Genau, genau. Es ist dann nämlich auch rausgekommen, genau deswegen heißt es Tomatengate, weil dann rausgekommen ist, mehrere Frauen hatten da auch so Essensthemen zwischendurch oder dass halt manchmal einfach irgendwie Gurkengläser geöffnet wurden, weil jemand Heißhunger auf Gurken hat oder so. Und das Essen, was wir hatten, das war halt, das wurde halt eingeplant für Mahlzeiten. Und wenn etwas weggegessen wurde, dann hatte es die Allgemeinheit dann nicht. Aber indem wir dann auch solche Konflikte angesprochen haben, haben wir dann auch Wege gefunden, dass sowas dann halt irgendwie, ja, wir hatten dann so ein Körbchen, wo dann Dinge drin war, die wir dann außerhalb der Essenszeiten essen durften, so dass halt dieses, man hat zwischendurch Hunger, dass das dann auch irgendwie befriedigt werden konnte, das Bedürfnis, aber halt mit Lebensmitteln, die dann wovon es dann auch genug gab.
Ja.
Genau, ja. So haben wir das da.
Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Kapitel, weil es mich halt immer auch ein bisschen so an meine Reisen erinnert, wo halt so viele Meinungen und Einstellungen und Persönlichkeiten halt eben auch einfach rankommen und Erfahrungen, weil jeder trägt halt sein Päckchen, immer. Egal, ob du mitten im Atlantik bist oder halt zu Hause in Hamburg oder egal wo, das Päckchen ist immer dabei und das Päckchen ist unsichtbar. Und, und das beeinflusst eben so unglaublich viele Dinge, die, wenn wir sie halt eben nicht kommunizieren und versuchen halt eben auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, sprechen wir oft aneinander vorbei. Und wenn wir da halt irgendwie nicht die gleiche Ebene finden, kann es halt einfach schwer werden. Und das ist das, was ich aus diesem Kapitel übrigens mitgenommen habe. Das fand ich nämlich so unglaublich spannend.
Ach schön, das freut mich, danke.
Du bist auf dieser Reise oft an deine Grenzen gekommen und viele Grenzen haben sich auch verschoben. Ein Thema war, ich glaube, du hast Michi, deinem Mann, gesagt, dass du nicht schwimmen gehst. Und ich glaube, du hast auch geschrieben, so im Freibad springst du auch nicht vom Becken, weil das macht man ja nicht und so. Und
Genau,
vom Beckenrand. Und da bist du eigentlich sehr festgefahren. So, du hast deine Meinung, du hast eine Einstellung und das ist so. So, jetzt kam dann irgendwann, ich glaube, es war sogar Silvester, die Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Und dann hast du gesagt, nee, schwimmen gehe ich nicht. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ja auch eine Übung durchgeführt werden muss. Jemand muss gerettet werden, Frau über Bord in dem Fall. Und dann hast du dich sofort gemeldet, weil das ist ja dann halt eben nicht, ich gehe schwimmen, sondern ich biete mich quasi an. Genau. Aber du bist wahnsinnig über dich hinausgewachsen, oder?
Ja, total. Also ich habe in dem Moment, habe ich mir auch gedacht, so warum kann ich da jetzt nicht spontan sein? Warum kann ich das jetzt nicht aus vollem Herzen fühlen, dass ich vielleicht doch irgendwie das Bedürfnis habe? Also irgendwie meine Überzeugung, die gerät da so ins Wanken, weil die anderen Frauen so begeistert waren und auch meinten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade an Silvester Flaute haben? Und Silvester ist für mich nicht nur Silvester, sondern es ist auch der Todestag von meinem Opa, der für mich eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat und für mich wie ein Ersatzpapa war. Und gerade so rund um seinen Todestag oder sein Todestag, das da kommen sehr viele Erinnerungen hoch, weil ich auch den letzten Weg mit ihm gemeinsam dann auch gegangen bin. Und dann dachte ich mir auch so, ja, es ist nicht nur Silvester und wir haben Flaute, sondern es ist irgendwie auch sein Todestag. Und ich hätte hier die Möglichkeit, etwas zu erleben, woran ich mich auch ein ganzes Leben lang vielleicht erinnern werde. Also ich glaube, in dem Moment hatte ich es nicht so ganz vordergründig im Kopf, aber retrospektiv hat das, glaube ich, schon eine große Rolle für mich gespielt, dass ich diesen Tag vielleicht auch mit was anderem verknüpfen wollte oder das Gefühl hatte, mein Opa schickt mir irgendwie gerade so ein Zeichen des Schicksals oder ein leb du dein Leben, mach du deine neuen Erfahrungen und trauere jetzt nicht jedes Jahr an Silvester wegen mir. Oder so. So habe ich das für mich interpretiert. Und ja, ich glaube, das habe ich auch im Buch auch noch an anderen Stellen geschrieben, dass wenn man Prägung hat, dass man im Affekt immer erstmal in diesen starren Mustern drin ist, auf die man geprägt wurde, dass man aber vielleicht mit der Zeit lernt, die zu hinterfragen und das dann auch immer schneller geht. Und ich habe gemerkt, ich habe Probleme mit Spontanität und ich habe da ein Bedürfnis, das trotzdem zu tun. Das war ja ein richtig großes Sicherheitsnetz, Rettungsschwimmerin, das Beiboot schon längst an Bord, dann, dass die Wetterprognose wirklich sehr stabil war. Und also es gab halt sehr viele Punkte, wo ich wusste, es kann jetzt eigentlich auch nichts passieren, außer dieses Restrisiko, was wir immer im Leben haben, auch wenn wir die Treppe runtergehen oder die Straße überqueren. Und meine Spontanität kriege ich jetzt vielleicht, indem ich mich selbst austrickse, weil ich kenne mich ja ganz gut. Und wenn ich jetzt mich halt einfach freiwillig für diese Übung melde, habe ich halt diese Aufgabe und kann mich darauf konzentrieren und vielleicht spüre ich mich dann während dieser Erfahrung oder auch nicht. Aber ich habe es dann gemacht und konnte es tatsächlich genießen, im 22 Grad warm Atlantik zu schwimmen und das Meer unter mir war fast 5000 Meter tief und ich habe aber in diesem Moment gar nicht daran gedacht, wovor ich jetzt vorher Angst hatte, sondern war einfach wirklich ganz bei mir und habe mich mit der Gruppe auch unglaublich verbunden gefühlt. Erst, dass die Gruppe noch in meiner Nähe war, dann hatte ich Panik, als ich weggeschwommen bin von der Gruppe. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich komplett auf mich allein gestellt. Habe aber auch in diesem Panikmoment dann gesehen, dass eine Mitsegnerin, Anja, dann von Deck aus mich beobachtet durch ihre Kamera. Und dass sie wohl gerade irgendwie Fotos von mir macht. Und ich wusste, sie behält mich im Auge. Also ich kann hier überhaupt nicht verloren gehen und konnte dann echt diese Situation genießen. Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht von mir, die ja so eingefahren ist manchmal in ihren Meinungen oder auch vielleicht auch manchmal Gefühlen, dass ich da so loslassen konnte und dann so ein Urvertrauen ins Leben und auch vor allem in mich selbst gespürt habe.
Vor allem finde ich halt richtig schön, dass du halt einen relativ negativ behafteten Tag jetzt umdrehen konntest in etwas Positives. Dass du jetzt, wenn du an Silvester, also wenn Silvester ist, du an beides denkst. Einerseits an deinen Opa, aber halt andererseits auch Gefühle dafür hast, dass du halt damals Silvester halt im Atlantik gefeiert hast und was für ein Silvester das war. Und das ist
genau.
Das schön.
Ja, das ist auch so ein Geschenk irgendwie, was diese Atlantiküberquerung mir gemacht hat, was ich ja auch immer im Herzen tragen werde. Und es sind halt so diese ganz vielen kleinen Punkte und Momente und Erlebnisse, vielleicht auch manchmal aus dieser Erschöpfung heraus, auch von diesem strukturierten Alltag und dieser Support-Hierarchie, dass es ja immer wieder Momente gab, wo ich dachte, boah, ist dieser Sonnenuntergang wunderschön oder wie krass dieses Blaue sich gerade verändert hat im Atlantik. So, das war ja auch unterschiedlich, oder Leuchtplankton sehen, fliegende Fische, das waren so viele kleine Überraschungen, die ich vielleicht ja deswegen, weil es sonst auch stressig war, umso mehr genießen konnte und da für mich jetzt auch mitnehme, so kann ich nicht auch diese Sachen, die mir so gut taten auf der Atlantiküberquerung, in meinen stressigen Alltag zwischendurch einbauen.
Ja, du hast vor dieser Reise hast du ärztlich verschrieben quasi aufgrund einer Depression hast du eine Pilgerreise verordnet bekommen. Du bist den Weg Camino Portugués bist du glaube ich gelaufen.
Genau.
Und du hast Parallelen zwischen dem Segeltörn und einer Pilgerreise gezogen. Kannst du die einmal erläutern?
Für mich gab es da sehr, sehr viele Parallelen. In erster Linie auch, weil es um das Unterwegssein geht. Also es ist natürlich auch individuell, aber für mich ging es eher um dieses Unterwegssein als um das Ziel. Also natürlich habe ich meinen Antrieb, aber es ging viel um dieses im Hier und Jetzt sein. Dann ist man halt immer in man ist immer in Bewegung. Beim Pilgern jeden Tag erneut hat er seine Strukturen und das hatten wir eben auf dieser Reise auch. Und das, dieses immer einen Schritt vor den anderen setzen, das hat für mich normalerweise den Effekt, dass sich so mein Gehirn neu sortiert und dass ich so ein bisschen resette, dass ich nicht grübel, sondern Gedanken einfach fließen und ich die loslassen kann, aber trotzdem irgendwie auf Problemlösungsstrategien für mich komme oder Dinge verarbeiten kann, ohne es zu merken. Und das hatte ich dann auch ganz doll gespürt durch die Monotonie der Wellen, diese immer gleiche Abfolge, diesen monotonen Alltag, diesen monotonen Ausblick und auch ganz viel dieses Schaukeln des Schiffes. Und manche sagen auch, dass dieses Schiffsschaukeln so ein bisschen irgendwie den Menschen an die Zeit im Mutterleib zurückerinnern soll oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat das irgendwie einen sehr beruhigenden Effekt oder vielleicht irgendwie sowas ganz, ganz Kindliches, so als Kind gewiegt werden. Das hatten wir halt wirklich ja 24 Tage nonstop, ob wir jetzt da standen an Deck und irgendwelche Manöver gemacht haben oder ob wir in der Koje lang geschlafen haben, immer wurde man durchgestellt so und das hat echt viel gemacht. Also es hat auch viele Verspannungen gelöst, aber eben auch seelisch. Genau, und ich glaube auch diese Naturerfahrung, Naturbeobachtung, zu merken, dass man da als Mensch keine Kontrolle drüber haben kann und wir beim Segeln ja eben auch uns ja nur auf den Wind einstellen müssen und überlegen können, was wir wollen, was wir planen und so die Schiffsführung, ja, morgen machen wir die Theorieeinheit, wenn dann ein Winddreher kommt oder den ganzen Tag Winddreher sind, dann haben wir andere Dinge zu tun, so, und das war auch irgendwie eine schöne Erfahrung, einfach sich auf das Abenteuerleben einzulassen, ohne die ganze Zeit zu schauen, okay, wo habe ich Sicherheit, wo kann ich irgendwie vorher irgendwas planen, um so eine vermeintliche Sicherheit und Struktur in meinem Alltag zu haben. Genau, da habe ich sehr, sehr viel draus mitgenommen.
Ich bin mal gespannt, sprechen wir gleich nochmal darüber, wie das ist, dann in Martinique anzukommen, wenn du diesen nach 24 Tagen diesen Schaukeln wieder festen Boden unter den Füßen hast. Du hast aber auch einmal in den Alltag der Kapitänin eintauchen können, wo ihr quasi Rollenwechsel gehabt habt, ne? Was ist dein Bild vor dem Rollentausch gewesen von Conny und was ist dein Bild nach dem Rollentausch gewesen?
Ich glaube, das Bild, was ich von Conny hatte, hat sich gar nicht so krass verändert, weil ich sie vorher einfach, also ich hatte vorher schon so das Gefühl, es ist ja nichts, wo wir jetzt irgendwie, wir waren zum Glück eine Doppelspitze als Kapitänin und ich hatte meine Mitseglerin Anja noch an meiner Seite. Und das fand ich auch total toll, dass ich nicht alleine dann Kapitänin war, sondern dass wir uns gegenseitig dann halt dann auch hatten. Und Conny hat ja aber trotzdem auch, sie war die ganze Zeit über Kapitänin und sie hat im Hintergrund dann ihre Kapitäninnen Sachen gemacht. Aber also Respekt vor ihrer Aufgabe und auch vor ihr als Person, so hatte ich eh vorher schon richtig, richtig doll. Und dass ich fand, sie macht einen super guten Job. Also sie verkörpert die Rolle der Kapitänin einfach perfekt in meinen Augen. Was ich aber gelernt habe, ist, dass es schon auch darauf ankommt, wie geht man mit Adrenalin um, wie geht man mit Unsicherheiten um. Will man dann gleich die erstbeste Lösung irgendwie finden oder nimmt man sich wirklich Zeit, verschiedene Ideen einmal durchzusprechen, dass wir, oder Anja und ich, wir haben dann irgendwie gelernt, okay, selbst wenn wir zu zweit sind, das reicht nicht aus. Wir brauchen die anderen Frauen, die dann in der Rolle der Steuerfrauen zum Beispiel waren oder Topsgastinnen und haben uns dann mit denen beratschlagt, um auf Lösungen zu kommen. Und da habe ich halt gemerkt, so wie viel da noch dazu gehört, so eine Gemeinschaft zu koordinieren und da allen Gehör zu verschaffen vielleicht auch. Aber halt an den richtigen Punkten, dass man sich nicht zu sehr in manche Ideen verläuft, sondern da halt immer wieder zum roten Faden zurückkehrt. Das ist schon sehr herausfordernd. Und ganz am Ende des Rollentauschtages gab es so eine Situation, genau, es war dann der nächste Morgen. Also wir waren 24 Stunden in dieser Rolle, aber unsere Wachen haben Anja und mich einfach schlafen lassen, obwohl wir so ein kleines bisschen vom Kurs abgewichen sind, jetzt nicht dramatisch, aber genau diese Schwelle, wo man eigentlich hätte Bescheid sagen sollen. Und da meinte Conny zu mir, dass genau das der Grund ist, warum sie dann, oder warum man dann vielleicht irgendwie manchmal gar nicht mehr schlafen kann, weil andere Leute es gut meinen und dann halt sich zurückhalten, einen schonen wollen und dann hat man aber immer mehr Probleme, weil man halt gar nicht mehr vertrauen kann und dann kann man wirklich gar nicht mehr schlafen. So. Und das fand ich sehr, sehr spannend und da konnte ich auch für mich total viel mitnehmen und dachte auch, okay, wie oft denke ich im Leben so, ja, jetzt ist der Zug abgefahren oder ja, nee, ist vielleicht doch besser, das dann einfach anzusprechen, als noch länger zu warten oder so, wenn mal irgendein Konflikt ist oder ein Missverständnis auch oder einfach eine Frage. Es gibt ja auch, gab bei uns keine dummen Fragen an Bord. Und genau, das war super spannend.
Ja, also ich finde das spannend, wenn man das auf die alltäglichen Konflikte überträgt. Diese Kursabweichung, die ja nur wenige Prozent sind am Anfang. Aber wenn die Basis um ein paar Prozent sich verschiebt, dann kommst du ja am Ende ganz woanders raus. Und das finde ich halt so spannend, weil du sagst so, wie das im Alltag sich auswirkt. Wenn du am Anfang nicht schon was sagst, dann kannst du viel später schon fast gar nichts mehr sagen, weil du schon so weit von dem bist, wo du eigentlich hin wolltest.
Genau, und literally. Wo fängt man da an? Und genau, kann man sich denn überhaupt noch an dieses Ursprungsproblem erinnern, sodass man da richtig drüber reden kann? Genau, da hast du vollkommen recht, ja. Ja, also ich fand auch spannend, halt diese ganzen vielen spannend. Momente. Genau, dass man auch wirklich viel mitnehmen kann oder auch so den Arbeitsalltag. Auch als Frau, also ein Satz von Conny war auch direkt am Anfang der Reise, ihr seid nicht hier, um euch klein zu machen, sondern ihr seid hier, um zu wachsen. Und das halte die ganze Zeit in mir nach und das halt auch heute noch in mir nach in herausfordernden Situationen. Also Conny ist immer in meinem Kopf in herausfordernden Situationen. Und da denke ich mir auch manchmal, ist es jetzt wirklich nötig, mich klein zu machen oder kann ich jetzt auch anders in dieser Situation agieren oder muss ich jetzt wirklich schon perfekt sein in dem oder kann ich das auch lernen oder als Prozess betrachten und es unterwegs lernen oder es einfach als Erfahrung sehen, die, ja, wo ich dann am Ende denke, ja gut, das hätte ich besser machen können oder ja, nee, so war doch auch schon vielleicht ganz gut. Und ja, das war ja auch eine meiner Motivationen, mit diesem ein echtes Abenteuer zu erleben, wo ich nicht weiß, bin ich dem gewachsen oder nicht. Das spielt da für mich auch irgendwie mit rein, das zu hinterfragen. Ja, so ist es ja vielleicht auch im Job.
Man wächst da ja automatisch rein, ne?
Genau, und im Job ist es ja auch so, okay, bewirbt man sich jetzt für die Position mit den ganzen Stellen, mit den ganzen Anforderungen, auch wenn es noch nicht 100% passt oder vielleicht zu 80%, kann man es sich trotzdem machen.
Ist das etwas, was du da quasi gelernt hast? Weil das ist ja so ein Ding, was ja sehr krass Frauen von Männern unterscheidet, ne? Frauen, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, dann denken die erstmal, naja, das passt ja nicht zu 100%, ich kann das ja gar nicht. Während selbst wenn eine Frau 80% qualifiziert ist für eine Stelle, wird sie denken, naja, ich bin ja nicht 100%. Und wenn ein Mann 20% qualifiziert ist für die Stelle, wird er sagen, jo, das ist genau mein Ding, ich kann das. Mhm. Und das finde ich so krass.
Ja, ich habe ja vorher Volontariat in einem Lifestyle-Magazin, Frauenmagazin mit auch so psychologischen Schwerpunkt, zum Teil Feminismus-Schwerpunkt. Bei Emotion habe ich mein Volo gemacht. Und da war ich oft mit solchen Themen konfrontiert und kenne da natürlich auch ein paar Studien in diese Richtung und hatte das die ganze Zeit im Kopf und habe aber selbst gemerkt, sowas ist so krass, wie diese Themen hier auf diesem Schiff auch eine Rolle spielen, aber auf eine andere Art und Weise, weil wir eben nicht gemeinsam mit Männern dort sind, sondern weil wir das jetzt selbstverständlich einfach als annehmen als Herausforderung und da gar nicht drüber nachdenken müssen, ob man sich das jetzt zutraut oder nicht, sondern zum Teil mussten manche Dinge einfach gemacht werden, dann war halt eher okay, geht man eher klettern oder zieht man unten an den Tanten so. Aber man musste halt schnell handeln und unsere Kapitänin meinte auch, bei gemischten Turns ist es oft so, dass Männer erst sagen, naja, ich mach das hier, ich mach die Aufgabe und dann fragen sie, ja, was muss ich hier eigentlich machen? Und Frauen überlegen erst, ah, okay, da muss ja das gemacht werden und dann das und da bin ich da überhaupt stark genug für. Und gerade wenn es ja auch um so Pragmatismus geht, dann ist es natürlich sinnvoller, wenn ein großer Mann, der einfach von der Körperphysiologie alleine an dem Tampen ziehen kann, so, das ist natürlich pragmatischer, als wenn wir da zu dritt dranhängen. Aber wenn wir genug Frauen sind, dann ist es ja auch egal. Und wenn wir uns diese Aufgabe zutrauen, dann machen wir das halt einfach. Und das fand ich total spannend, wie solche Themen dann am Anfang ganz doll diskutiert wurden. Und am Ende war das so eine Selbstverständlichkeit für uns. Und auch dieses, ist das jetzt mutig, so eine Reise zu machen? Es hat sich dann währenddessen gar nicht mutig angefühlt. Und retrospektiv auch nicht, aber vorher halt schon. Aber vielleicht auch, weil andere Menschen aus dem Umfeld es einem nicht so zugetraut haben. Und man dann, oder ich dann auch gemerkt habe, nee, ich traue mir halt schon manche Dinge zu, aber dann halt auch in meinem eigenen Tempo.
Hat sich der Begriff Mut für dich verändert durch diese Reise?
Ich glaube, das, was Mut für mich ausmacht, das hat es vorher schon ausgemacht, aber ich kann es jetzt viel klarer sehen. Und dass es eine berechtigte Definition von Mut ist. Und zwar, dass Mut für mich nicht die Abwesenheit von Ängsten ist oder von Angst, sondern etwas trotzdem zu tun. So. Obwohl man vielleicht Angst hat, obwohl man nicht weiß, wie das ausgeht, dass man, ja, vielleicht irgendwie Risiken eingeht und dabei aber auch bedacht auf sich ist. Und also bei sich bleibt und, in diese Herausforderung sich vielleicht auch nicht zu krass überfordert. Weil wenn man bei sich bleibt, dann merkt man ja auch diese Nuancen und kann dann ja auch gegensteuern im rechtzeitigen Moment. Und irgendwie denke ich, ich bin ja ein sehr vorsichtiger Mensch, oft auch sehr bedacht. Und dass ich jetzt irgendwie merke, so dieses mehr Mut zum Unperfekten auch, mehr Mut zur Spontanität, mehr Mut zu dieser inneren Neugierde, die mich ja auch auf diesen Atlantik überhaupt geführt hat, der auch mehr zu folgen und dieser Angststimme in mir vielleicht auch gar nicht mehr so viel Gehör zu schenken, die mich ja halt irgendwie klein machen will. Oder die mich manchmal vielleicht davon abhält, das zu machen, was ich eigentlich als erwachsener Mensch, ohne die Biografie, die ich hatte, ohne Glaubenssätze, die als Kind vielleicht mal eine Rolle gespielt haben, dass ich ja das auch in Situationen ständig neu bewerten darf. Und dann halt
mega gut
wachsen kann in ja, halt in einem gesunden Maß auch.
Ja, ja, finde ich richtig cool. Das ist finde ich auch so wichtig, dass man nur weil man von irgendwo herkommt, heißt es nicht, dass es definiert, wo man hingeht.
Genau. Und es ist aber ja trotzdem, wie du meintest, wir haben halt unser Päckchen immer mit dabei. Aber für mich war diese Atlantiküberquerung auch ein, ich sehe mein Päckchen und ich sehe auch die Nachteile daraus, aber ich sehe auch die Vorteile. So, ja. Auch dass diese Sensibilität oder dass ich halt, ja, sehr viel fühle, dass es auch nicht immer zu viel ist, sondern dass es mir ja auch Sicherheit geben kann, dass ich mich ja einfach auch gut kenne und mich in Situationen gut einschätzen kann und dann eben durch diesen Aspekt auch dafür sorge, dass ich da gut durchgehe, durch so eine herausfordernde Situation oder die ich vielleicht zum ersten Mal im Leben mache. Und mich halt dann nicht bremsen zu lassen, sondern ja, es ist so, ich habe da irgendwie so gelernt, so wohlwollend mit mir zu sein, wie die Frauen zu mir waren. Weil wir waren ja jetzt keine neuen besten Freundinnen, sondern wir waren eine Schicksalsgemeinschaft, die halt davon ausgehen sind, dass alle mit bestem Wissen und Gewissen handeln. Und so behandle ich mich jetzt halt irgendwie auch, dass ich irgendwie was ganz, ja, Übergreifendes, was ich so daraus mitgenommen habe.
Ja, aber das ist eine schöne, also auch eine schöne Erkenntnis und es ist auch weise. Also es hört sich super, also, aber es ist richtig cool, dass das so eine krasse Veränderung halt eben auch in dir halt eben hervorgerufen hat. Jetzt seid ihr nach 24 Tagen, glaube ich, auf der anderen Seite des Atlantiks wieder rausgekommen auf Martinique. Was ist das für ein Gefühl gewesen? Zwei Gefühle. Das erste Gefühl ist, Land zu sehen. Das zweite Gefühl ist, Land zu spüren.
Ja, das war an unterschiedlichen Tagen tatsächlich. Und wir sind in unserer Nachtwache, haben wir schon die Lichter am Horizont gesehen. Und haben dort dann auch, ja, es war halt irgendwie schon gleich so greifbar und ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Lust darauf, jetzt bald wieder Land zu sehen oder Land unter meinen Füßen zu spüren. Und wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann wären wir noch Monate weiter gesegelt. Aber es war, ja, ich habe mich wieder umgedreht, als dann gerufen wurde, Land in Sicht in meiner Koje und bin dann wirklich auch erst aufgestanden, als ich aufstehen musste. Es war halt überhaupt nicht schön, Land zu sehen. Aber es war trotzdem dann, als wir den Anker geworfen hatten, war das schon auch ein, wow, wir haben das geschafft. Diese Reise liegt jetzt hinter uns. Aber es war irgendwie so intensiv und es ist ja trotzdem jeden Tag so viel passiert, dass ich das auch noch gar nicht verarbeiten konnte. Und ich habe dann mein Handy wieder angemacht und ich hatte aber nur mit meinem Mann Kontakt, weil ich auch dachte, ich kann das irgendwie gerade noch gar nicht jetzt Mails lesen oder auf Instagram gehen oder mit allen möglichen Freunden und Familienmitgliedern schreiben und telefonieren. Ich wollte das so lange wie möglich noch erhalten, dieses Gefühl. Und vor allem halt das Miteinander mit den Frauen, noch intensive Gespräche führen. Und das halt irgendwie, ich war noch nicht bereit, das dann loszulassen. Ja, das war dann mit dem Ankern, als wir dann den Zielhafen erreicht hatten, das war dann, glaube ich, nochmal 3 Tage später. Das war dann auch okay, das war dann auch eine abgeschlossene Sache und dann war es auch der richtige Zeitpunkt. Genau, aber dann das erste Mal wieder an Land zu gehen, das war für mich das erste Mal überhaupt einen anderen Kontinent zu betreten. Also das war für mich auch eher, wo ich kurz dachte, oh ja, gut, hat sich auch nicht anders angefühlt als andere Kontinente. Aber ja, der Boden hat nicht mehr geschwankt, das war schon sehr, sehr ungewohnt. Und wir hatten dann so einen Running Gag, so ein bisschen, dass wir andere Segler vielleicht daran erkennen, dass wir so breitbeinig stehen dann an Land, weil wir das vorher halt so über länger als 3 Wochen so gemacht haben. Und genauso als eine Art Erkennungszeichen. Ja, aber es hat mich doch viel schneller wieder an das Leben an Land gewöhnt, als ich vermutet hätte. Dann halt, wenn man dann wieder aufs Schiff kommt, dann ist es halt eher so wie ein, oh, jetzt ist man wieder zu Hause. Also so ist es schon. Und auch jetzt, wenn ich habe letztens das Schiff gesehen, ist gerade auf Werftzeit in Hamburg oder halt so bis zum Frühjahr. Und das obwohl es sehr anders aussieht jetzt durch die Werbzeit und die Arbeiten, die dort gemacht werden, war das auch wieder wie ein Nachhausekommen und irgendwie, glaube ich, diese Zeit, die wir da verbracht haben, diese intensive Zeit, das hat schon auch Spuren hinterlassen.
Ja, darauf wollte ich jetzt auch zum Schluss mal so hinauf. Was hat diese Reise bewirkt? Was hat sie, weil das ist ja ein langer Zeitpunkt und wenn Leute so lange, so intensive Erlebnisse haben, dann verändert das oftmals den Kurs so ein bisschen im Leben. Hat das bei dir den Kurs so ein bisschen um ein paar Prozentpunkte vielleicht in eine andere Richtung verändert?
Auf jeden Fall, doch. Also zum einen habe ich jetzt nicht mehr so die Mentalität, dass ich durch alles alleine durch muss, sondern vertraue mich anderen Menschen auch schneller an und auf einer tieferen Ebene an, als ich das jetzt vorher gemacht habe. Es ist jetzt nicht nur mein Mann, der Eingeweihte ist und mein Gefühlsleben, sondern dass ich da halt offen drüber kommuniziere und halt nicht erst dann, wenn ich alles schon überwunden habe und für mich sortiert habe, sondern die Menschen mehr mit in den Prozess nehme, die mir wichtig sind, meine Herzensmenschen. Und dieses offene Kommunizieren, das tut sehr gut. Ich habe mich auch weiter von meiner Mutter abgegrenzt, was auf dieser Reise auch ein sehr großes Thema war. Und da war das auch zwischendurch sehr schwierig, weil sie auch irgendwie ein Dreivierteljahr nach dieser Reise hatte sie einen sehr, sehr schweren Autounfall, wo sie auch fast gestorben wäre. Und das war für mich einfach, ja, richtig, richtig krass, so irgendwo für mich vorher gelernt zu haben, mir geht's besser, wenn ich weniger Kontakt mit ihr habe und beziehungsweise wir anders miteinander kommunizieren. Und dann ist sie plötzlich so schon auch, ja, wie wenn man so einen Unfall hat, einfach in der Rolle, dass man sehr hilfsbedürftig dann auch ist und mich da selbst dann nicht drin zu verlieren, das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da so gut dann auch durch diesen inneren Zwiespalt gehe. Also geht auch heute wieder gut und sie hat alles gut überstanden. Aber halt auf diesem Weg habe ich dann schon auch gespürt, boah, ich habe jetzt so viele Gefühle in mir, ich kann da gar nicht mit umgehen. Und dann habe ich gesungen, ganz viel. Und weil es für mich eine Art ist, Gefühle, die ich nicht fühlen kann, rauszulassen. Und wir auf dem Schiff eben auch sehr viel und häufig gesungen haben. Und darauf konnte ich dann irgendwie zurückgreifen. Oder zwischendurch mal innezuhalten und mir dann andere Glücksmomente zu suchen. Das zum Beispiel, dass ich einfach auch weiterhin immer mehr Leichtigkeit im Leben spüre, dass ich merke, wo bin ich halt für mich verantwortlich, wo liegt die Verantwortung aber auch bei anderen Menschen, das klarer zu differenzieren. Und und ich würde sagen, was es auch mit sich gebracht hat, ist, dass ich den allerbesten Schlaf habe überhaupt, weil ich irgendwie so abgehärtet wurde, glaube ich, auf dem Schiff, was ja auch noch als Ergänzung zu diesem Pilgerthema, es war ja wie in einer Herberge, wo eben ständig etwas los ist, ständig Geräusche um einen herum sind und ich werde gar nicht mehr wach. Also da kann mein Hund neben mir träumen oder mein Mann später ins Bett gehen und die Tür aus Versehen zuknallen lassen und dann würde ich das nicht mitkriegen. Und das hat sich verändert und dass ich gleich dann in beruflichen Situationen noch mehr schaue, was will ich eigentlich wirklich? Und halt dieses Leben, das ich habe, vielleicht noch bewusster irgendwie zu nutzen und mir in manchen Hinsichten auch jetzt zu erlauben, manches auch zu genießen. Also, dass ich dann ganz bewusst merke, okay, dieses Thema macht mir so unglaublich viel Spaß und ich freue mich einfach richtig doll, dass ich dann über dieses Thema sprechen darf, dass ich darüber recherchieren darf oder so. Und da habe ich irgendwie so eine Art von Dankbarkeit in meinen Alltag irgendwie so ganz automatisch integriert und finde das irgendwie total schön. Ja. Und sie ist halt sehr viel so als in Prozess, ne? Also nicht dieses, ich bin jetzt da, wo ich sein will, sondern ich bin genau auf dem Weg, auf dem ich bin, aber da kann auch Abzweigung nehmen. Ich werde spüren, was das Richtige ist. so ein Urvertrauen.
Aber das ist ja genau das, was sich diese prozentuale Veränderung in der Basis des Weges, die führt sich einfach, du weißt noch nicht ganz genau, wo sie dich hinführt, aber diese Reise an sich hat halt etwas verändert, das den Kurs generell ein bisschen in eine andere Richtung gedreht hat. Und das ist schön. Und ich finde, das ist halt eben ein Zeichen dafür, dass das sehr, sehr gute, investierte 4 Wochen waren, bei denen du halt über dich hinausgewachsen bist und ein richtig cooles Buch am Ende halt auch für uns mitgebracht hast. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und wir haben ja so vieles nicht besprochen. Es gibt ja noch so viele Themen, so viele Geschichten, die jetzt in eine Stunde Podcast hier gar nicht passen. Deswegen alle Buch kaufen, ist verlinkt. Und Jesse, ich danke dir vielmals, dass du dir heute Abend, Nachmittag die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen.
Sehr gerne. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich hätte mich noch so viel, gerne viel mehr Fragen auch an dich gestellt, weil ich das so spannend finde, was du so auf deiner Expedition alles erlebt hast und auch gerade mit so Gruppendynamiken. Genau.
Da kann ich auch Stunden zu sprechen, aber da platzt der Kontext des Podcasts. Hier geht es ja jetzt erstmal um dich und das fand ich wahnsinnig spannend. Danke dafür.
Ja, und danke auch für die spannenden Fragen. Hat mich sehr gefreut.
Danke. Bis bald.
Bis bald.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Jessica und vielen Dank an dich dafür, dass du eingeschaltet hast und bis zum Schluss dabei geblieben bist. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Und wenn du jetzt nicht genug bekommen hast, schau doch gerne oder hör gerne im Off the Path Daily vorbei. Jeden Montag bis Freitag, also 5 Folgen die Woche, bis zu 10 Minuten lang mit interessanten und spannenden Neuigkeiten und Informationen über unsere Welt. Es ist ein sehr informativer Podcast. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da einschaltest. Und denk dran, diese Woche kannst du 200 Euro auf unsere Reisen sparen. Schau doch gerne auf offthepath.com/gruppenreisen vorbei. Das war's von mir. Pass auf dich auf und bis nächste Woche.